Bauen Up to Date, der Podcast von Solid, dem Magazin für Wirtschaft und Technik am Bau und www.solidbau.at. Präsentiert von Chefredakteur Thomas Pöll.
Ich freue mich, heute bei uns einen besonderen Gast im Studio begrüßen zu dürfen. Dr. Thomas Biertl, CEO der Strabag seit Juni 2013 und noch bis 31. Dezember 2022, oder was ist das genaue Datum?
Exakt so ist es, richtig.
Exakt so ist es. Wie kommt es überhaupt zustande, dass es manchmal so unterm Jahr ist und hier so wirklich krass mit Jahreswechsel?
Die Regel ist der Jahreswechsel, weil wir alle Verträge haben, die immer zum Jahreswechsel enden und gegebenenfalls auch wieder erneuert werden. Mein Beginnsdatum ist einfach das Datum der Hauptversammlung, auf der Hans-Peter Haselsteiner seinen Rückzug vollzogen hat. Und dann bin ich am nächsten Tag im Juni 2013 in seine Fußstapfen getreten.
Ich war ja damals noch nicht in der Bauwirtschaft. War das irgendwie überraschend? Also so ein bisschen wie plötzlich König?
Nein, das war mit Ansage. Also das war in der Öffentlichkeit schon ein Jahr vorher bekannt und zwischen uns beiden schon deutlich länger auch besprochen.
Was geschieht dann nach dem 1. Jänner 2023? Werden Sie in Wien bleiben? Also wir haben gelesen, Sie werden Aufsichtsrat oder sind schon Aufsichtsrat der Wiener Berger. Sie haben aber, glaube ich, auch noch andere Aufsichtsratposten in Deutschland?
Habe ich auch, ja. Das stimmt. Ich bin Vizepräsident der Deutschen Handelskammer in Wien und werde das auch noch nach meinem Austritt bei der Strabag bleiben. Ich bin Kassier bei der Concordia Stiftung in Wien und Sie haben es zu Recht gesagt, nach 17 Jahren Wien, denn ich war ja immerhin schon 7 Jahre vor meiner Berufung zum Vorstandsvorsitzenden im Vorstand der Strabag SE. Da gibt man das nicht mehr auf.
Ja, wann haben Sie denn das erste Mal in Ihrem Leben mit der Bauwirtschaft Kontakt gehabt? Ich sage auch gleich den Hintergrund, weil wir das letzte Mal so eine wirtschaftliche Phase mit Inflation und so in den 1970er Jahren hatten.
Da hatte ich noch keinen Kontakt mit der Bauwirtschaft, denn da war ich noch auf der Universität. Aber tatsächlich ist es das erste Mal schon gewesen, bevor ich Mitte der 90er Jahre zur Strabag gekommen bin. Da war ich nämlich vorher im Anlagenbau tätig. Und eine meiner ersten ausländischen Großbaustellen war eine Pulp-and-Paper-Fabrik in Sipitang auf Borneo. Und der Baupartner dort war durch Zufall die Firma Züblin.
Und wie haben Sie damals diese Phase, also ich kann mich erinnern, ich bin unwesentlich, aber ein paar Jahre jünger als Sie, diese Phase der Inflation und der hohen Zinsen und das alles wahrgenommen?
Das hat mein Studium schon geprägt, weil da die Bekämpfung der Inflation, ich bin ja Ökonom von Haus aus, im Mittelpunkt des Interesses stand. Und da merkt man dann den Unterschied zu einer Zeit, wo es keine Inflation gibt und wo man vergisst, dass zwischen nominal und real ein Unterschied bestehen kann. Beispielsweise bei Unternehmensplanungen, da ist das ein Thema, was uns ja jetzt über ein Jahrzehnt nicht beschäftigt hat und was wir jetzt wieder in den Fokus nehmen müssen.
Wie konnte das überhaupt kommen, dieses Jahrzehnt? Weil ich kann mich erinnern, 2014, als ich bei Solid begonnen habe, haben schon alle gesagt, und wenn die Zinswende jetzt kommt, also als ob das gesetzt gewesen wäre, dann werden wir auch eine Marktbereinigung erleben, dann werden die zusätzlichen Kapazitäten, die damals noch ein bisschen Überkapazitäten waren, die durch den Crash der Alpine in den Markt gekommen sind, irgendwie bereinigt werden. Und sie ist nicht gekommen. Und jetzt kommt sie auf einmal, wir verbinden sie oft, oder in der Öffentlichkeit wird sie oft mit dem Krieg in der Ukraine irgendwie verbunden und begründet, aber eigentlich hat es ja schon früher begonnen.
Es hat etwas früher begonnen. Warum es so lange keine Zinsen gab, obwohl ja beispielsweise die EZB alles nur Erdenkliche unternommen hat, um eine gewisse Grundinflation zu erzeugen, das erklären Nationalökonomen, die viel klüger sind als ich, schlicht mit dem Horten. Das heißt, das Geld war da, aber es ist nicht verwandt worden. Und wenn es nicht verwendet wird, dann wird es gehortet. Und das ist ein Phänomen, was eben lange angehalten hat. Und was ein jähes Ende gefunden hat, tatsächlich auch schon vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges. Da gab es schon Preissignale im Energiesektor, die durch Knappheitssituationen entstanden sind. Aber auch im Baustoffsektor beispielsweise, wo auf einmal Mengen nicht mehr verfügbar waren, weil sie in Europa, weil sie in andere Regionen der Welt abgeflossen sind. prototypisch nach Nordamerika und oder nach China. Und wenn Mengen nicht da sind, hat das natürlich sofort Preisauswirkungen. Und das haben wir in der Tat schon ab 2020, 2021 gemerkt.
Das hat es einfach lange nicht gegeben. War immer genug da von allem.
Das stimmt, es war immer genug da und es hat immer eine verlässliche Preisbasis gegeben. Und diese Situation hat sich sehr drastisch und sehr stark geändert.
Glauben Sie, dass die Theoriebildung in der Wirtschaft, also alles, was mit Keynes und Hayek und so weiter, diese ganzen Modelle, die wir da kennengelernt haben und auch noch in der Schule gelernt haben, die Kontratiewellen und weiß ich nicht, was noch alles, dass das eigentlich unserer Zeit noch angepasst ist oder gibt's einfach kein Modell, kann es kein Modell geben oder muss ein neues kommen? Man hat so ein bisschen den Eindruck, wir fahren auf Sicht.
Ja, wir fahren schon auf Sicht. Es werden manche Erkenntnisse der Vergangenheit wieder reaktiviert, weil man noch hat, es ist doch so, wie wir das ursprünglich mal gelernt haben, dass beispielsweise der Euro Probleme bekommen hat in den letzten Jahren, bestätigt eigentlich das, was ich in meinen Nationalökonomie-Vorlesungen gelernt habe, dass wenn man eine Gemeinschaftswährung hat und keine konsistente, gemeinsam abgestimmte Wirtschaftspolitik betreibt, dass das dann zu Problemen führen muss. Das habe ich schon vor 30 oder schon länger her, vor 40 Jahren, auf der Universität gelernt. Insofern fühlt man sich da nur bestätigt. Aber es stimmt, die Theorien müssen sich weiterentwickeln, weil die Situation in manchen Bereichen doch ganz anders ist, als in der Vergangenheit war. Ich möchte an die demografische Entwicklung erinnern. Das hat es in der Vergangenheit so nicht gegeben. Wir sind in praktisch allen europäischen Ländern, in denen wir aktiv sind, eine alternde Gesellschaft, eine schrumpfende Gesellschaft. Und das wird dazu führen, dass wir ja gegenwärtig schon niedrige Arbeitslosenquoten haben, dass wir diesen nicht nur Fachkräfte, sondern Arbeitskräftemangel überall verspüren. Und deswegen muss man sich, glaube ich, von einem Paradigma trennen, was wir in der Vergangenheit immer gelebt haben. Da hat man gesagt, wenn es niedrige Arbeitslosenraten gibt, dann ist die Wirtschaftslage gut. Das wird künftig nicht mehr so sein. Es kann also durchaus beides zusammentreffen, niedrige Arbeitslosigkeit und schlechte Wirtschaftslage.
Ist das was aus Ihrer Sicht, Sie sind ja weltweit tätig, auf Europa beschränkt ist? Weil wenn wir über die Aussichten der Bauwirtschaft reden, habe ich vor kurzem in einer Diskussion auch mal gehört, wo hauptsächlich Deutsche, also auf jeden Fall Deutschsprachige dabei waren, haben wir gesagt, naja gut, bei uns in Deutschland wird das vielleicht ein Problem, aber weltweit wird die Bauwirtschaft weiterhin florieren oder geht sogar, wenn man es extrem nimmt, geht sogar erst richtig los, ne? Bevölkerungswachstum.
Ich würde auch für Deutschland und für unsere europäischen Kernmärkte jetzt kein allgemeines Baurezessionsszenario an die Wand malen. Das muss man sehr viel differenzierter betrachten. Beim Häuselbau wahrscheinlich schon, aber im großen Infrastrukturbau sehe ich das in unseren europäischen Kernmärkten noch nicht. Aber natürlich ist beispielsweise die Energiesituation in einem Land wie Chile, wo wir auch sehr namhaft unterwegs sind, überhaupt nicht zu vergleichen mit der in Europa. Da ist Business as usual, da ist nichts passiert. Und von daher sind die Rahmenbedingungen in diesen Ländern, die weit weg von Europa sind, natürlich ganz andere als in Europa. Aber wie ich schon sagte, auch in Europa ist mir generell für die Baukonjunktur bisher noch nicht bang. Man muss einzelne Bereiche differenzieren. Die sind sicherlich betroffen, auch gegenwärtig schon, werden es künftig sein. Aber andere werden da stabilisieren.
Weil es wird schon ein bisschen aus Deutschland ein bisschen Katastrophenstimmung oder Apokalypse-Stimmung verbreitet. Zumindest wenn man den Pressemeldungen und auch den Meldungen der diversen Verbandschefs aus Deutschland zuhört, dann ist da um Gottes Willen, es wird alles ganz schlimm. Und dann denke ich mal, entweder leben wir in einem anderen Land, also in einem ganz anderen Land, oder es wird einfach überzeichnet. Wie würden Sie das einschätzen?
Ja, es wird sicher teilweise etwas überzeichnet und teilweise ist aber auch die Betroffenheit eine spezifische, wo das dann berechtigt ist. Wir haben in Deutschland ja viel stärker als hier in Österreich und vor allen Dingen in Wien dieses wirklich gravierende Wohnungsproblem. Das war ja auch gestern ein Thema eines Regierungsgipfels in Berlin. Und das ist natürlich ein Sektor, der jetzt massiv betroffen ist durch die Zinserhöhungen. Die großen Wohnungsbaugesellschaften erklären für mich sehr verständlich, wir können im Moment unser Bauprogramm nicht aufrechterhalten, weil zu den Preisen, zu denen wir jetzt bauen müssten, dürften wir nicht vermieten, sozial verantwortlich, das muss man verstehen. Und das ist ein Riesenproblem für dieses Land, was wir in Österreich und vor allen Dingen in Wien ja dank einer sehr kontinuierlichen und konsequenten Wohnungsbaupolitik so nicht haben.
Weil für die Baubranche könnte man ja sagen, eigentlich gar nicht so schlecht, wenn es mal ein bisschen weniger ist. Dann können wir unsere Arbeit vernünftig bewältigen.
Da ist was dran. Also wir haben natürlich jetzt Jahre einer sehr starken Nachfrage hinter uns. Das zeigt sich ja auch bei den Auftragsbestandsentwicklungen, die stetig zugenommen haben. Das zeigt sich auch bei den vielen offenen Stellen, die wir am Bau haben und nicht nur wir als Strabag-Konzern, sondern insgesamt nicht besetzen können. Und insofern ist das eine gewisse Atempause. Aber trotzdem trifft es manche Marktteilnehmer dann doch recht negativ, wenn sie eine Fokussierung auf ein problematisches Baufeld haben. Wenn also jemand sich spezialisiert hat auf den Eigenheim, auf den Einfamilienhausbau, dann hat er im Moment wahrscheinlich ein Problem. Die Unternehmen, die wie wir breit aufgestellt sind und immer auf eine Diversifikation geachtet haben, geografisch und sachlich, bei denen trifft das zu, was Sie sagen. Ja.
Das sagt ja auch der deutsche Wirtschaftsminister Habeck, sagt, diversifizieren ist das Gebot der Stunde. Er hat es auf die Energie im Speziellen bezogen, aber ich musste da sehr stark an die Strategie der Strabag denken, die mit Ihnen verbunden wird, die aber, glaube ich, schon Hans-Peter Haselsteiner eingeleitet hat, dieses Diversifizieren, damit man nicht in ein Problem läuft, wenn man sich nur auf einen Bereich und auf ein Segment, also sowohl geografisch als auch segmental konzentriert.
Absolut, das trifft absolut zu. Hans-Peter Haselsteiner hat in dem Zusammenhang immer vom Tausendfüßler gesprochen. Ich habe das dann mehr nüchtern als Strategie der doppelten Diversifikation bezeichnet. Aber der Kerngedanke ist natürlich konsistent immer fortgeführt worden und auch immer weiter durchgesetzt worden.
Wobei Hans-Peter Haselsteiner auch, ich habe lustigerweise in der Vorbereitung ein Interview von ihm aus dem Jahr 2016 gefunden, wo er gesagt hat, ich glaube, dass wir auf einem Vulkan sitzen und ich hoffe, dass er nicht in einer Rieseneruption hochgeht, sondern in kleinen Rinnsalen den Überdruck abbaut. Man könnte meinen, das wäre von jetzt.
Ja, das passt natürlich ganz gut zu der Zeit, wobei er sicherlich nicht das abgesehen hat, was ich heute im Osten unseres Kontinents abspielt.
Aber ich weiß, es war dann gerade mit dem Osten des Kontinents, war glaube ich auch ein bisschen der Anlass, ne, die Annexion der Krim. Und er hat damals auch gesagt, aus seiner Kenntnis auch von Russland, dass Sanktionen dann Sinn haben, wenn sie gegen einen demokratischen Staat gehen, weil die dann die Regierung rausschmeißen. Also da hat er sehr gezweifelt damals an der Sinnhaftigkeit dieser Sanktionen. Wie sehen Sie denn jetzt überhaupt? Also als wir uns kennengelernt haben, habe ich dann bei meinem ersten Solid damals getitelt Leben nach der Russlandblase. Also das war damals so das Erste, das ist es jetzt doch nicht. Wie sehen Sie denn die Entwicklung seither? Sind Sie froh, dass dieses Russland-Engagement, das die Strabag ja doch eine Zeit lang sehr vorangetrieben hat, nicht nur durch Deripaska, aber auch mit ihm, dass das eigentlich unabhängig von dem allen zu Ende gegangen ist?
Froh bin ich darüber nicht, denn es ist richtig, dass wir spätestens seit der Krim-Annexion laufend rückläufiges Geschäft in Russland zu verzeichnen hatten und auch der wirtschaftliche Erfolg nicht mehr so war, wie er in den Jahren davor, insbesondere seit dem Börsengang 2007, gewesen ist. Deswegen ist das für uns kein materielles Problem, dass wir im Frühjahr letzten Jahres, dieses Jahres verkünden mussten, wir wickeln unser Russlandgeschäft ab, weil das unter 0,3% unserer Jahresleistung nur noch ausmacht. Aber trotzdem beinhaltet das Hunderte von menschlichen Schicksalen, denn wir haben über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu dem Zeitpunkt dieser Entscheidung noch in Russland gehabt. Und darüber ist man dann nie froh, wenn man so eine Entscheidung treffen muss. Sie trifft den Konzern materiell nicht ins Mark. Das ist eine Tatsache, aber froh bin ich trotzdem darüber nicht.
Man hatte, glaube ich, eher das Problem, dass man speziell in Polen ein bisschen dann auch als russische Firma gesehen wurde durch die Beteiligung.
Ja, diese ganzen Schritte, die wir damals verkündet haben, das war neben der Aufgabe des Russlandgeschäfts auch der Umstand, dass wir unserem russischen Aktionär keine Dividende mehr zahlen, solange er sanktioniert ist, und die Entscheidung der Hasselstander Familienprivatstiftung, das Syndikat zu kündigen. All diese Schritte sind dadurch erforderlich geworden, dass wir zum einen schon Sanktionen vor der EU in dem Vereinigten Königreich und in Kanada hatten, wo wir große öffentliche Aufträge haben, und die sind kritisch hinterfragt worden, und dass wir in unseren Kernländern in Europa, vor allen Dingen in Polen, aber auch beispielsweise in Rumänien, also in den jetzigen, wenn man so will, Frontstaaten, leider in vielen Fällen gleichgesetzt worden sind mit Russland. Und da haben wir uns dann zu solchen Schritten gezwungen gesehen. Die haben auch erfreulicherweise Wirkung gezeigt. Und heute haben wir wieder eine normale Situation. Man sieht, dass die Strabag keine russische Firma ist, dass die Strabag in keiner Weise von ihrem russischen Aktionär beeinflusst wird, und honoriert das auch.
Und ich glaube, man könnte ihn jetzt gar nicht herauskaufen in der Sanktionssituation, so wie sie jetzt
ist. Davon gehe ich aus, ja. Weil sanktioniert heißt eingefroren, ja. Und eingefroren heißt in jeder Richtung. Es sei denn, man würde Ausnahmegenehmigungen erteilt bekommen, und das sehe ich zurzeit nicht ab.
Eine zweite wirtschaftliche Großmacht, von der wir uns vielleicht jetzt gerade ein bisschen in Abhängigkeit begeben, nicht wir als Österreich, aber Europa, ist China. Als wir uns damals getroffen haben, hat China noch nicht die große Rolle gespielt, aber es hat sich, glaube ich, ein bisschen verändert. Wie sehen Sie China, nämlich sowohl als, wenn Sie Bauprojekte machen, da gibt es starke Initiativen in Afrika, aber auch am Balkan, wo man das Geld hergibt und das Ganze macht, dann weiß man eh schon, die können das nicht zahlen und dann gehört es einem. Also das scheint mir so ein bisschen das Schema zu sein. Und dann sprechen wir alle über, wir machen alles mit Solarzellen, und soviel ich weiß, kommt das ja alles aus China.
Also das hat sich sehr geändert. China war in früheren Jahrzehnten ja durchaus ein interessanter Baumarkt, weil dort das Know-how nicht vorhanden war, beispielsweise große, komplexe Staudämme zu bauen oder Brücken. Das haben dann internationale Baufirmen oft in China getan. Die Zeiten sind lange vorbei. China ist auch auf diesem Gebiet kein Entwicklungsland mehr, sondern hat das Know-how blitzschnell übernommen und selber auch weiter entwickelt. Von daher sehe ich kein westliches Bauunternehmen mehr, was ein nennenswertes Geschäft in China noch hätte. Das gilt für uns genauso. Das haben wir schon lange nicht mehr. Und die Zeiten haben sich insofern ganz stark gewandelt, weil es zunächst in der dritten Welt, vor allen Dingen in Afrika, dann einen starken Wettbewerb chinesischer Staatsfirmen gab, die natürlich den Riesenvorteil haben, dass sie nicht nur bauen können, weil sie das bautechnische Know-how haben. Sie haben auch die Arbeitskräfte, die sie aus China nicht einfliegen, sondern mit Schiffen einfahren. Und sie liefern dann auch gleich noch die Finanzierung, auf welche Weise auch immer, in der Regel auf eine Weise, die dem chinesischen Staat auch nutzt. Da sind private westliche Unternehmen natürlich im Verhältnis benachteiligt. Und das haben wir ja sehr stark gesehen, etwa bei einem großen EU-Projekt der Peljesac-Brücke in Kroatien, wo nach unserer Auffassung der Auftrag nur durch ein massives Dumping im Stahlbereich an einen chinesischen Kontraktor gehen konnte.
Und das ist aber geblieben.
Das ist geblieben.
Über ein paar Instanzen gegangen. Die Brücke ist jetzt, glaube ich, fertig geworden.
Richtig, ja.
Spricht man dann nachher noch drüber? Gibt es Lehren daraus? Was passiert? Weil das ist ja schon ein Präzedenzfall und kein kleiner. Also ich denke mir auch, in dem Fall trifft es halt die Strabag natürlich auch aufgrund der Kompetenz, die österreichische Firmen im Brücken- und Tunnelbau im Allgemeinen sehr hoch haben. Aber ich glaube auch, weil Sie gefällt sowas nicht, oder?
Ja, ich glaube, da ist es entscheidender, dass man in Brüssel seine Lehren daraus zieht. Denn wenn man ein Projekt mit 85% kofinanziert und praktisch keine Wertschöpfung in Europa erzielt, weil beispielsweise in diesem Fall auch die gewerblichen Arbeitskräfte nicht aus Kroatien oder aus Europa gekommen sind, im wesentlichen Teilen, dann sollte man die Subventionspolitik schon überdenken. Und den Eindruck habe ich schon, dass da ein Denkprozess angestoßen worden ist.
Aber Sie haben da, also es gibt nicht, dass die Bauwirtschaft gemeinsam sagt, das geht nicht.
Das sehe ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass das was nutzen würde.
klar, man sieht es ja auch ein bisschen bei der Bauproduktenverordnung. Ne? Das beginnt ja jetzt gerade so richtig loszulaufen und man kommt dann drauf, Moment mal, so in dem Entwurf, wie er jetzt vorliegt, der, glaube ich, viermal so dick ist wie das vorige und es hätte nur ein Update werden sollen, steht dann irgendwie drin, alles ist ein Bauprodukt, was irgendwie an einem Bauwerk befestigt ist und wenn dann dieses Ding nicht der Bauproduktenverordnung genügt, dann ist das ganze Gebäude nicht konform. Also das sind ja, treibt schon gewaltige Blüten. Ne?
Ja, wir haben viele bürokratische Vorschriften in Europa für den Bau, die auch dazu beitragen, dass beispielsweise in Deutschland die Wohnungsbaupolitik nicht recht vorankommt im geförderten Wohnbau. Mhm.
Was war denn, als Sie 2013 angetreten sind? Ich weiß, Sie waren vorher schon im Unternehmen, aber gab es irgendwas, was Sie tatsächlich dann überrascht hat?
Nein. Das wäre, glaube ich, schon, das wäre schon schlimm. Denn ich war ja nun nicht nur im Unternehmen, sondern seit 2006 auch schon im Vorstand der Strabag SE und wir sind doch im Vorstand alle recht nah dran am Geschäft, weil wir in der Regel auch keine Quereinsteiger sind, das war ich ja auch nicht. Und von daher hat mich etwas grundsätzlich nicht mehr überrascht.
Aber es hat große Herausforderungen gegeben, nehme ich an.
Die hat es gegeben, ja. In der Tat. Die gehen ja auch bis in mein letztes Amtsjahr noch voran. Und unterm Strich bin ich halt doch ganz glücklich zu sagen, die meisten haben wir ganz gut gemeistert.
Ich kann mich erinnern, einer der großen Einschnitte, wo ich sie auch persönlich betroffen erlebt habe, war 2017, das Auffliegen des Kartells. Ich glaube, es war sogar 2 oder 3 Tage, bevor wir eine Veranstaltung mit Ihnen hatten. Das hat sich damals seltsamerweise getroffen. Jetzt kann man sich relativ schwer vorstellen, dass Vorstände und Vorstandsvorsitzende von so etwas tatsächlich nichts wissen. Es sagen aber alle, wir haben es wirklich nicht gewusst. Wie ist das möglich, dass sowas im Untergrund passiert?
Ja, zum einen gibt es ja eine Vielzahl von Maßnahmen, die getroffen waren, um deutlich zu machen, dass so etwas nicht geht und nicht opportun ist und nicht statthaft ist. Und wenn man solche Maßnahmen nicht nur setzt, sondern auch dafür sorgt, dass sie implementiert werden, dann ist da natürlich auch die Erwartung geknüpft, dass sie wirksam sind. Und dann zu erfahren, dass das nicht der Fall ist, über einen ja langen Zeitraum, wir dürfen nicht vergessen, wir reden letztlich über einen Zeitraum, der da gesetzt wird, rückwärts bis zum Jahr 2002. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und dann haben wir auch den Umstand, dass wir ja nicht über ein homogenes, wie soll ich es mal formulieren, Hardcore-Kartell reden, sondern über eine Vielzahl von verschiedensten regionalen Verhaltensweisen. Das ist dann tatsächlich etwas, was der Vorstand eines europäischen Baukonzerns, der ja immerhin fast 85% seiner Leistung außerhalb Österreichs erzielt, dann unmittelbar im Tagesgeschäft nicht begleitet, sondern dafür gibt es Führungsstrukturen, die bei uns in der Regel auch wirksam sind, die aber in einem solchen Fall dann teilweise, je weiter man dann an die Baustelle kommt, leider muss man sagen, in der gesamten Branche, auch das muss man dazu sagen, offensichtlich versagt haben.
Weil das wäre ja jetzt überhaupt eine Katastrophe, wenn sowas jetzt auffliegt und man braucht eigentlich die Arbeitskräfte und sagt aber, man kann mit denen nicht arbeiten, weil sie den Treuegrundsatz einfach grob verletzt haben.
Davon gehe ich aber nun beim besten Willen nicht mehr aus.
Lassen Sie uns ein bisschen über die Börse sprechen und über die Entwicklung der Strabag-Aktie. Ich glaube, das ist ein Thema, das irgendwie vielleicht doch ein bisschen wehtut, wie sie sich entwickelt hat. Weil sie wurde ausgegeben, es wären jetzt 15 Jahre ziemlich genau, habe ich jetzt herausgefunden. Mhm. Und da war sie bei 47 Euro. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, als sie es übernommen haben, war sie, glaube ich, bei 20 Euro. Warum eigentlich? Warum war sie damals bei 20 Euro?
Der Umstand, warum die Preise so stark schwanken, ist bei einer Aktie, die so eine geringe Liquidität hat. Wir haben ja unter 15% Streubesitz an der Aktie nur mit auch geringen Bewegungen zu erklären und nicht unbedingt immer rational. Für mich sicherlich nicht rational. Solange sie unter dem Buchwert notierte, war das völlig irrational. Da sind wir jetzt ein bisschen drüber hinaus. Aber das ist eben der Grund, warum ich diesen geringen Streubesitz nicht für gut halte und mich sehr darüber freue, dass Hans-Peter Haselsteiner als Aktionärsvertreter seinen schon 2017 mal geäußerten Gedanken wieder aufgegriffen hat, in Aussicht zu nehmen, den Streubesitz doch deutlich zu vergrößern.
Weil es war ja auch schon, also ich weiß nicht genau, ob es 2017 war, aber es gab schon im Syndikat, auch bei der letzten Verlängerung, die war 2017, genau. Weil da war die Unica Raiffeisen-Gruppe nicht ganz sicher, ob sie im Syndikat bleibt, glaube ich, genau deshalb, oder?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass es schon damals oder dass es damals in erster Linie am dritten Syndikatspartner gelegen hat, dass es nicht zu der von Hans-Peter Haselsteiner angestrebten Erhöhung des Streubesitzes gekommen ist.
Wie wichtig ist denn eigentlich dieser Aktienkurs? Ich meine, man kriegt jeden Tag, wenn man will, kann man sich da bis in die Verästelungen hineinbegeben. Aber wie wichtig ist der Aktienkurs tatsächlich für die Strabag?
Er ist operativ nicht wichtig, weil er ja das reflektiert, was die Eigentümer haben. Trotzdem ist er natürlich ein Reputationsfaktor. Und deswegen glaube ich, dass es richtig wäre, mit einem höheren Streubesitz einen Aktienkurs zu haben, der den inneren Wert des Unternehmens viel besser reflektiert, als das heute der Fall ist.
Weil es kommt ja aus der Branche, ich glaube sogar auch Heimer Scheuch hat das dann auch mal gesagt, dass sich bei starken Kernaktionären tatsächlich die Frage stellt, ist man tatsächlich eine börsennotierte Aktiengesellschaft, auch wenn man es am Papier ist. Ne? Gilt ja für die Bohr quasi ähnlich. Ne? Auch dort haben wir jetzt bei der Strabag wieder, sie waren dazwischen drinnen einmal als nicht Kerneigentümer, aber auch ein Eigentümer, ein starker Eigentümervertreter als Vorstandsvorsitzender. Stellt man sich tatsächlich auch die Frage, was macht diese Firma an der Börse, außer sich Geld holen? Ne?
Ja, wenn man einen Free Float hat von etwa 40%, dann ist, glaube ich, die Berechtigung schon besser verständlich, als wenn es nur 15% sind. Und deswegen, wie ich schon sagte, bin ich auch dafür zu versuchen, ihn entsprechend aufzustocken. Und dann ist das Interesse von Groß- und Streubesitz, glaube ich, doch recht harmonisch, nämlich eine möglichst gute Ergebnislage der Beteiligung zu sehen und eine entsprechend stabile und positive Dividendenpolitik. Das ist ja das Kerninteresse, was Aktionäre dann in allen Größenordnungen vereinen sollte.
Weil wenn man da ein bisschen rechnet, man findet es nicht an einem Platz, na, dann sieht man, dass die Summe, die dem Herrn Deripaska da jetzt eingefrorenerweise vorenthalten bleibt, jeden von uns pro Jahr einige Jahre ein mehr als sorgenfreies Leben sichern würde. Also da geht es schon um riesige Summen. Ne?
Das stimmt, weil unsere Dividende eben aufgrund der guten Ergebnislage nicht klein ist. Und ihm stehen davon 27,78% zu. Und er wird sie so lange nicht bekommen, wie er sanktioniert ist. Und das ist natürlich ein Zeitrahmen, der heute überhaupt nicht abgeschätzt werden kann. Und solange der läuft, wird sich das immer weiter aufsummieren und derweil die Innenfinanzierung des Konzerns stärken.
Spielen Sie eigentlich Schach?
Nein.
Nein. Schade, aber eigentlich dann auch wieder egal, weil ich habe mich in letzter Zeit im Zuge der Digitalisierungsgeschichten relativ viel mit künstlicher Intelligenz und so beschäftigt und habe jetzt kürzlich im Zuge dieser Geschichte da mit dem Weltmeister Magnus Carlsen und dem Amerikaner Hans Niemann, der betrogen haben soll, habe ich tatsächlich voller Verwunderung gelesen, dass es tatsächlich mittlerweile so weit ist, dass die Maschine den Menschen einfach schlägt. Also jedes Handy, gute Handy-Schachprogramm schlägt jeden Großmeister. Und es geht jetzt darum, im Gegensatz zu früher, finden wir Menschen die Züge, die Computer finden. Könnte das in der Bauwirtschaft auch irgendwann einmal so sein?
Ja, ich glaube, die Gesetzmäßigkeiten, denen das Schachspiel folgt, wobei ich die Schachregeln kenne, denn das ist ja das Faszinierende an diesem Spiel, dass es so herausfordernd sind, obwohl die Regeln eigentlich ganz einfach sind. diese Gesetzmäßigkeiten folgen anderen Grundsätzen als beim Bauen. Beim Bauen sind die Regeln eben nicht so klar definiert und das ist beim Schachspiel sehr wohl der Fall. Und das erleichtert, also ein klares Regelwerk erleichtert künstliche Intelligenz nach meinem Verständnis sehr, dort Mehrwert zu schaffen. Und das ist beim Bau, glaube ich, viel herausfordernder als im Schach.
Das heißt, wir brauchen für die Digitalisierung auch ein klareres Regelwerk?
Das wäre sicherlich hilfreich. Das Zauberwort, was dort zu nennen wäre, ist Standardisierung. Mhm. Denn darüber reden wir ja. Digitalisierung braucht Standardisierung und die Standardisierung ist nichts weiter als das Regelwerk im Schach.
Und wir brauchen sie auch eben auch, um dieses Arbeitskräfteproblem irgendwo zu adressieren.
Digitalisierung und damit Standardisierung ist die Voraussetzung für Roboterisierung, für Automatisierung, für Industrialisierung des Bauprozesses, weil man kann Maschinen, leistungsfähige Maschinen nur dann sinnvoll steuern, wenn sie auf der Basis eines digitalen Modells gesteuert werden können, nämlich dessen, was gebaut werden soll. Insofern hängt das alles beieinander und Sie haben recht, nur mit einer Industrialisierung des Bauens wird man die fehlenden Human Resources ausgleichen können, weil man dann mit denselben menschlichen Ressourcen mehr bauen kann, produktiver, effizienter bauen kann. Insofern hängt Digitalisierung mit Effizienzsteigerung am Bau ganz eng zusammen, ja.
Wie kann man Industrialisierung und trotzdem ein bisschen Individualisierung, weil das, wenn man jetzt das Wohnen nimmt, halbwegs unter einen Hut bringen? Oder auch Firmen, die ja auch nicht jede Firma will das gleiche Gebäude wie die Firma daneben haben.
Ja, auch da ist, glaube ich, das digitale Gebäudemodell sehr hilfreich. Man hat in der Tat in der Vergangenheit modulares oder serielles Bauen mit Kisten gleichgesetzt. Schauen wir in den früheren Ostblock, da gab es diese berühmten Plattenbauten, die natürlich alles andere als architektonisch ansprechend gestaltet worden sind. Aber Digitalisierung erlaubt eben durchaus individuelle Formen. Ich darf an unser erstes 3D-gedrucktes Haus in Österreich, ein Haus Leiten, erinnern. Das hat nicht ohne Grund die Form eines Kleeblatts. Von der Funktion her hätte es das nicht gebraucht. Das ist ja ein Bürozubau, den wir da realisiert haben. Aber wir wollten eben zeigen, welche Formen alle mit dieser Form der Automatisierung und Industrialisierung ohne Probleme möglich sind. Das würde eben konventionell sehr aufwendig gewesen sein, eine solche Form zu erzeugen. Wenn man das auf der Basis eines digitalen Gebäudemodells macht, was das vorausdenkt, ist das überhaupt kein Problem.
Wobei der 3D-Druck da, glaube ich, wirtschaftlich noch nicht wirklich darstellbar ist, oder? Es geht eher um Vorfertigung und da vielleicht eine größere Varietät in die Vorfertigung
ja,
hineinzubringen.
Also 3D-Druck am Bau ist noch Grundlagenforschung, ja.
Wenn wir da nochmal beim Arbeitskräftethema sind, wir sehen ja jetzt ein munteres Hin- und Her-Abwerben von Arbeitskräften, nicht nur innerhalb der Baubranche, sondern sind sie in der Medienbranche genauso. Die Kirschen im Nachbarsgarten werden einem zumindest oft als sehr schön angepriesen und dann kriegt man dann auch noch gleich ein bisschen mehr Geld, weil das ist in der Regel das größte Argument, um jemanden von wo loszueisen, wo er nicht prinzipiell unglücklich ist. Wo kann das ein Ende haben?
Ich glaube, man darf das nicht übertreiben. Natürlich gibt es Abwerbungen und natürlich ist gerade vielleicht ein Unternehmen, was nicht so viel Geld in die Ausbildung investieren kann, geneigt, sich dann gute Leute von jemandem zu holen, der das tut. Und das gleicht man aus durch höhere Bezüge. Man kann das eine durch das andere ja substituieren. Aber wenn ich mir unsere Fluktuation anschaue, bin ich da nicht beunruhigt. Es gelingt uns eigentlich Jahr für Jahr in unseren Kernmärkten, etwas mehr Personal per Saldo zu haben als im Jahr davor. Es ist nur nicht genug. Aber es ist nicht so, dass wir mit einer Fluktuationsrate kämpfen und mit sinkenden Arbeitnehmerzahlen kämpfen. Das ist bis heute noch nicht so. Wir können also in unseren Kernländern jedes Jahr ein paar mehr Menschen dafür begeistern, für die Strabag zu arbeiten. Und solange das so ist, bin ich in der Hinsicht nicht so beunruhigt.
Ich war ein bisschen schockiert, als ich mit Clemens Haselsteiner über New Work und diese ganzen Büroumbauten geredet habe und er so einen Nebensatz gesagt hat, naja, und man muss den Leuten eh zahlen, was man ihnen zahlen muss. Da haben wir gedacht, no.
Also ich verstehe das so, dass man natürlich marktgerecht vergüten muss, nicht nur tarifgerecht, sondern marktgerecht. Und wenn man das so versteht, dann hat er völlig recht.
Was wollten Sie denn als Kind werden?
Das Erste, an das ich mich erinnern kann, weil in der Volksschule ein entsprechender Aufsatz angefordert wurde, war Tankstellenbesitzer.
Warum?
Das kann ich mir heute nicht mehr erklären.
Weiß man meistens nicht mehr. Ne?
Das kann ich mir heute nicht mehr erklären.
Okay. Und wann hat sich das, also Sie haben es ein bisschen erzählt, aber vielleicht kann man es nochmal, wie sind Sie dann in die Bauwirtschaft gekommen? Sie haben Ökonomie studiert
und dann einfach. Ich habe dann bei einem Duisburger Unternehmen begonnen, also in Westdeutschland, was auch eine Industrieanlagensparte hatte. Und dann bin ich eigentlich über zwei Stationen, ich habe in meinem Leben also zweimal den Arbeitgeber gewechselt, die Strabag war schon der dritte und ist es dann geblieben, eigentlich immer dem Anlagenbau treu geblieben. Und wie ich vorhin schon sagte, in den 80er Jahren bin ich dann eben auf eine jetzige Konzerntochter Züblin gestoßen, auf der Anlagenbauseite, weil Züblin unser Baupartner war. Das ist der rote Zug, der sich durch meinen beruflichen Lebensweg zieht. Mhm.
Haben Sie Zeit für Hobbys und gibt's welche, außer nicht Schach zu spielen?
Das wird hoffentlich künftig mehr der Fall sein. So richtig zeitraubende Hobbys kann ich derzeit noch nicht pflegen. Aber ich gehe gern mit meiner Frau in die Oper. Meine Frau geht sehr gerne ins Ballett und dann gehe ich dann auch hin und wieder einmal mit. Ich fotografiere gern, ich reise gerne und ich habe gerne Enkel.
Lieblingsland, wenn Sie reisen?
Da würde ich jetzt mich nicht festlegen.
Das kann doch kommen, oder?
Es gibt auch nicht ein Land, wo ich immer wieder hinfahre, weil das, sondern da interessiert mich vielmehr das, was ich noch nicht gesehen habe.
Wenn Sie dorthin fahren, tragen Sie da auch T-Shirt? Man sieht Sie immer nur mit Hemden, mit Manschettenknöpfen. Ja. Man kann sich gar nicht vorstellen, den Dr. Thomas Birtel ein bisschen lächer. Also man erschrickt schon fast, wenn es ein Foto ohne Krawatte gibt.
Das ist vielleicht die Sozialisierung im Büro. Da bin ich dann eben doch noch ein Angehöriger der Babyboomer-Jahre, wo er das getan hat. Zu meiner Zeit haben auch die Lehrer noch Krawatte getragen. Erstens waren sie auf dem Gymnasium meistens männlich und zweitens haben sie dann Anzug und Krawatte getragen, heute auch unvorstellbar. Aber in der Freizeit kann ich sie beruhigen, bin ich durchaus mal im Polo oder T-Shirt oder eigentlich immer unterwegs und trage nie Krawatte.
Was macht Sie denn stolz?
Ja, wenn ich auf meine Strabag-Zeit zurückblicke, dann ist das einmal, das mag paradox klingen, aber dieser wirklich große Erfolg des Slogans Teams Work, den wir 2013 eingeführt haben, deshalb paradox, weil er gerade abgelöst wird durch die Weiterentwicklung Work on Progress. Aber für mich hat Teams Work on Progress erst möglich gemacht. Und deswegen, glaube ich, gibt es guten Anlass, nicht nur für mich allein, sondern für uns alle im Konzern darauf stolz zu sein. Das Zweite ist, dass es uns 2016 und 2017 gelungen ist, die beiden großen deutschen Konzerntöchter zu 100% in den Konzern zu bekommen. Das war die damals noch börsennotierte Strabag AG in Köln und die Züblin AG in Stuttgart. Und das Dritte ist der Track Record bei der Ergebnisentwicklung, dass wir eben allen Widrigkeiten in den Märkten, in der Politik zum Trotz über einen sehr langen Zeitraum, da spreche ich also über ein Jahrzehnt, eben ein stetiges, positives Ergebniswachstum zu erreichen. Und dass das gelungen ist, obwohl sich die Märkte so unterschiedlich entwickelt haben, ist für mich einmal eine Bestätigung der Robustheit des Geschäftsmodells und zum Zweiten der Erfolge, die wir, und das ist mein Credo, beim projektbezogenen Risikomanagement erreicht haben. Denn wir sind eine projektgetriebene Industrie und die Steuerung, die Bewältigung projektbezogener Risiken ist das A und O bei den Ergebnissen. Da sind wir beileibe noch nicht am Ende. Da werden wir wahrscheinlich nie an einen Endpunkt kommen. Da gibt es weiteren Raum zur Verbesserung, auch wieder mit Hilfe weiterer Digitalisierungsanstrengungen. Aber dass es sich lohnt, das können wir jetzt inzwischen doch über 10 Jahre, Gott sei Dank, in einer kontinuierlichen Aufwärtskurve zeigen.
Das hat sich ja, glaube ich, generell in der Bauwirtschaft extrem entwickelt, nach 2008.
Ja.
Davor war ja wirklich Flucht nach vorne ein bisschen. Ne?
So. Ja, das stimmt. Ja.
Wer entwickelt diese Slogans eigentlich? Danke, dass Sie mich darauf gebracht haben, weil das habe ich schon überlesen gehabt.
Das macht schon der Vorstand selber, aber mit professioneller Unterstützung.
Ja. Und wer hat, also Work on Progress, wie lange arbeitet man an diesem Work schon?
Ach, das ist schon ein Vorhaben, was viele Monate in Anspruch nimmt.
Ist nicht so, dass jeder Vorstandsvorsitzende einen Slogan zum Amtsantritt?
Vielleicht entdecken wir gerade eine Tradition. Ja. Das wird man dann sehen, wenn der nächste Vorstandsvorsitzende ans Ruder kommt. Aber ich vermute, das wird eine Weile dauern.
Wie sehen Sie denn jetzt diesen, also man würde in unserer schnelllebigen Zeit fast sagen, Zwei-Generationen-Sprung. Also eigentlich ist es ein Generationensprung, weil es ja vom Vater Haselsteiner zum Sohn Clemens ist. Aber normalerweise steht ja immer schon Generationswechsel, wenn einmal ein 10 Jahre Jüngerer kommt. Mhm. Clemens Haselsteiner ist, glaube ich, 43.
41,
ja, genau. So jung noch. Was erwarten Sie sich davon für die Firma? Sie kennen ihn, glaube ich, als Kind.
Ja, als junger Mann. Ich glaube schon, dass das eine sehr gute Voraussetzung ist, diese Herausforderungen jetzt anzunehmen, weil dafür muss man beweglich sein, neue Ideen bringen. Und das ist natürlich leichter, wenn man jung ist und in diesen Herausforderungen auch aufgewachsen ist. Insofern ist das essentiell für eine Firma, dass sie sich auch personell ständig erneuert. Und das ist ja nun Teil der menschlichen Natur.
Wie sehen Sie da den Weggang von Peter Kramer, der dann fast notwendig war, scheinbar? Ist am selben Tag verlautbart worden zumindest. Ne?
Ich bedauere das persönlich sehr, aber es hat noch nie geschadet, wenn es auch im Wettbewerb vernünftiges Management gibt.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Frage mit dem Stolz. Sie haben jetzt gesagt, was Sie beruflich stolz macht. Gibt es auch etwas, was Sie in der Strabag menschlich stolz gemacht hat, wo man sich denkt, ha, genauso wünsche ich mir das?
Ja, das hängt in diesem Teamswork mit drin, weil der Kern dieses Slogans ist ja das Überwinden von Egoismen. Und das liegt in einem strafgeführten Wirtschaftsunternehmen schon so ein bisschen im Modell drin, weil wir unsere Entscheidungsträger natürlich auch am Ergebnis beteiligen und dadurch eine starke Motivation erzeugen, immer besser zu werden. Das Ergebnis bezieht sich aber zwangsläufig auf eine bestimmte Unternehmenseinheit, in der Regel den Verantwortungsbereich dessen, der dann davon auch profitieren soll. Und das kann dazu führen, dass man da ein bisschen in, wir nennen das Kostenstellen-Egoismus, verfällt. Und da einen Kontrapunkt gesetzt zu haben und den Teamsgedanken stärker zu verankern, das ist das, was mich wirklich froh und auch glücklich macht. Wir haben auch das versucht natürlich zu flankieren. Es gibt zum Beispiel alle 2 Jahre einen Teams Award, wo wir herausragende Teamleistungen im Konzern sichtbar machen und belohnen. Und da ist uns jetzt über die Jahre immer wieder noch etwas Neues auf den Tisch gekommen, wo man wirklich sagen kann, toll, das haben die toll gemacht.
Ihr Österreich-Unternehmensbereichsleiter Reinhard Kerschner hat mir berichtet von einer Episode oder von einer Szene, wo er gesagt hat, so glücklich habe ich den Chef überhaupt noch nie gesehen. Haben Sie eine Idee, wann das gewesen sein könnte?
Nein.
Er hat gesagt, das war bei der Eröffnung des Campus in Ips. Das ist natürlich wahrscheinlich auch durch seine Brille ein bisschen gesehen, weil das für ihn ein riesengroßes Projekt ist und ich glaube auch für die Strabag.
Ja.
Vielleicht wollen Sie dann abschließend dazu auch was sagen. Aber er hat gesagt, da gab es einen Lehrling und der hat ihnen da vorweg ein bisschen die Anlage gezeigt und hat sich dann nachher noch bedankt bei ihnen und dann hat er gesagt, also so habe ich den Dr. Biertle überhaupt noch nie gesehen.
Ja, das muss man einräumen. Bei einem Unternehmen unserer Größe gibt es so viele Gelegenheiten nicht, dass man wirklich, das ist ja der klassische Nachwuchs, gerade im gewerblichen Bereich, dass man mit so jungen Leuten dann selber enger im Kontakt ist. Und das hatten wir wirklich da die Gelegenheit, da ein bisschen zusammen das Projekt anzuschauen und dann auch zu merken, wie sehr sich das gelohnt hat, dass wir trotz der gerade ausgebrochenen Krise, wir haben das ja mitten in der Pandemie eröffnet, dass wir bei dieser Entscheidung geblieben sind, da einen 2-stelligen Millionen-Euro-Betrag zu investieren für junge Menschen. Und insofern freue ich mich, wenn der Eindruck richtigerweise entstanden ist.
Wie sehen Sie denn generell diese junge Generation?
Also ich glaube, die wird oft unterschätzt.
Die hat einen schlechten Ruf, ne?
Ja, sie hat immer einen schlechten Ruf gehabt. Das fängt, glaube ich, schon bei Sokrates an im alten Griechenland. Aber die Leistungsbereitschaft, die Leistungsfähigkeit junger Menschen wird für mich oft unterschätzt. Und ich glaube, wenn man ihnen die richtigen Möglichkeiten bietet, wenn man sie richtig motiviert, dann braucht uns da auch für die Zukunft keine Angst sein.
Letzte Frage, was haben diese 9 Jahre, fast jetzt, als Vorstandsvorsitzender noch vor, mit Ihnen als Mensch gemacht? Wird man da ein bisschen anpassungsfähiger? Wie entwickelt man sich da? Wie geht's dem inneren Thomas Birtel, um es anders zu formulieren?
Ja, man sieht schon den Unterschied zum normalen Vorstandsdasein, weil natürlich auf dem Tisch des Vorsitzenden nur noch eigentlich etwas landet, was in anderen Rahmenbedingungen noch nicht entschieden werden konnte oder nicht so entschieden werden konnte, dass alle damit einverstanden sind, die es sein sollten. Insofern sind das also besondere Mediationsfähigkeiten, die man braucht, oder auch Entscheidungsbedarf, den man braucht. Und das ist dann schon noch ein Unterschied zu dem, was man vorher erlebt hat, wo man ja selber dann auch in einer Organisation operativ unmittelbar eingebunden war. Und da würde ich noch einen gewissen Unterschied sehen. Aber wie ich vorhin schon sagte, er hat mich nicht völlig unvorbereitet getroffen, weil ich ja lange Zeit wirklich Tür an Tür mit Hans-Peter Hadelstein arbeiten durfte. Genauso wie Clemens Hadelstein und ich das jetzt halten.
Wird Ihnen abgehen, dieses Entscheidungen treffen müssen oder nicht so?
Das kann ich heute noch nicht sagen. Ich hoffe nicht.
Herr Dr. Birtel, vielen Dank für dieses lange und ausführliche Gespräch. Und ich darf Ihnen alles Gute wünschen, weil wir haben ungefähr gleichzeitig, also Sie waren ein bisschen früher als ich, aber Sie sind als Vorstandsvorsitzender angetreten und ich beim Solid. Und wir blicken auf 8, 9 spannende Jahre zurück und schauen, glaube ich, optimistisch in die Zukunft.
Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, mit Ihnen dieses Abschlussgespräch führen zu dürfen. Und ich wünsche Ihnen, Solid und der Strabag, alles Gute für die Zukunft.
Danke sehr.
Das war der Podcast von Solid, Wirtschaft und Technik am Bau. Zu finden sind unsere Podcasts auf allen gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und konstruktives Feedback. Alle Infos finden Sie auf www.solidbau.at.